Ja, ich werde häufiger gechallenged, aber das führt ja dazu, dass ganz, ganz häufig, wo ich gesagt hätte, war scheiße, da hätte ich das anders gemacht, aber das, was die KI vorschlägt, macht eigentlich noch viel mehr Sinn. Und wer bin ich denn, dass ich dann sage, nee, meine ärztliche Meinung steht aber über der Studienlage?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Big Bang KI Podcasts. Ich bin Aysche Mese und hier spreche ich jede Woche mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten und die ihr auch live auf dem Big Bang KI Festival am 16. und 17. September in Berlin erleben könnt. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich jede und jeden von uns betrifft. Werden wir in Zukunft noch zum Arzt gehen? Vor wenigen Jahren hätte diese Frage vermutlich für Kopfschütteln gesorgt. Natürlich gehen wir zum Arzt, aber heute diagnostiziert KI Krankheiten auf Röntgenbildern, erkennt Hautkrebs, schreibt Arztbriefe und unterstützt bei der Medikamentenauswahl und beantwortet Gesundheitsfragen in Sekunden. Gleichzeitig fragen Millionen Menschen aber zuerst ChatGPT oder Google, das ist gelernt, bevor sie überhaupt einen Arzttermin vereinbaren. Die eigentliche Frage lautet also längst nicht mehr, ob KI die Medizin verändert, sondern wie verändert sie das Verhältnis zwischen Arzt und Patient und welche Chancen und Risiken bringt das für uns alle mit sich? Genau darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist Arzt, Unternehmer, Gesundheitsaufklärer, Mitgründer von MediMeets und vielen wahrscheinlich besser bekannt als dein Hausarzt auf TikTok und Instagram. Außerdem wird er im September als Speaker bei uns auf der Bühne des Big Bang KI Festivals stehen. Herzlich willkommen, Sebastian Alsleben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Aysche. Ich freue mich sehr.
Super. Sebastian, bevor wir über KI, Medizin und die Zukunft sprechen, stell dich doch unseren ZuhörerInnen mal kurz vor. Wer bist du? Was treibt dich an? Und warum hast du dich entschieden, neben deiner Tätigkeit als Arzt, die ja wahrscheinlich ausreichend ist, auch Unternehmer, Content Creator und Gesundheitsaufklärer zu werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss sagen, mir ist schon das Herz aufgegangen in deiner Vorstellung, was du so über KI und Gesundheit gesagt hast und wie die Zukunft aussehen könnte. Und das ist eigentlich auch das, was mich antreibt. Also ich habe schon während des Studiums irgendwie gemerkt, dass mir Medizin unglaublich Spaß macht, dass ich mich für einen Fachbereich nicht so, ja, so richtig festlegen kann. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium in die Hausarztmedizin gerutscht, habe erst Innere gemacht, dann Allgemeinmedizin, dann Sportmedizin, Ernährungsmedizin, also ein paar Weiterbildungen noch gemacht und habe gemerkt, aber irgendwie fehlt was drumherum. Und mir macht die Arbeit mit Patientinnen und Patienten in der Praxis super Spaß. Ich sitze auch gerade in der Praxis. Ich bin so 30 Stunden in der Woche in der Praxis. Und darüber hinaus ist dann Social Media dazu gekommen, weil ich gemerkt habe, ey, für die Patienten, die so Rückenschmerzen haben hier, haben wir so ein Blatt rausgegeben, haben Patientinnen und Patienten so das Blatt mitgegeben für die Übungen. So Adhärenz, also wie die Patienten mitmachen, war so 0%. Wirklich, niemand hat das gemacht. Ich hätte es auch nicht gemacht. Dann habe ich YouTube-Videos gemacht und daraus ist dann irgendwie Social Media entstanden. Ein paar Fernsehdokumentationen, dann war ich immer häufiger im Fernsehen und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, wie viele Menschen man damit erreichen kann. Und in diesem Zeitraum gab es auch ganz viel zum Thema Digitalisierung. Da hat sich unfassbar viel getan und ich habe einfach gemerkt, boah, wie viel wir eigentlich uns die Arbeit erleichtern könnten, wenn wir einfach digitaler unterwegs sind in einer sehr, sagen wir mal, passiven und sehr konservativen Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte. Ja, und so bin ich immer mehr in die Digitalisierung reingerutscht, in KI-Themen und bin dann auch irgendwann Mitgründer von einem Unternehmen gewesen für Digitalisierungslösungen. Hast du ja schon angesprochen, MediMeets. Ja.
Was genau macht MediMeets?
Wir haben quasi eine Vergleichsplattform gebaut. Das ist, kannst du dir vorstellen, ganz einfach runtergebrochen ist wie Check24. Das ist so das Basisprodukt, wo
Das
du,
kennen wir ja alle,
genau,
genau.
das ist so, wo du quasi sämtliche Digitalisierungslösungen für den niedergelassenen Begleich vergleichen kannst. Also beispielsweise, du hast ein Praxisverwaltungssystem, wo du quasi alles eingibst, Diagnosen, vielleicht für die, die nicht wissen, wie die Arbeit läuft. Ich habe hier quasi mein Programm offen, dann schreibe ich da rein oder neuere Tools, ich diktiere das oder es hört jemand mit, da gehen wir heute noch drauf ein. Und haben das alles dokumentiert in diesem System. Das muss ja aber auch rausgehen. Das heißt, es muss ja auch irgendwie in der Apotheke landen heutzutage, es müssen auf andere Ärzte, müssen drauf zugreifen und gleichzeitig müssen zum Beispiel mein Terminkalender und alles ineinander greifen. Und da setzen wir halt an, dass wir die quasi Lösungen vergleichbar machen, sodass ein Arzt oder eine Ärztin eben nicht mehr sich durch 300 Millionen Angebote klicken muss, sondern einfach sehen kann, hey, okay, das ist die Stärke von dem einen System und das ist die Schwäche von dem anderen System, deswegen entscheide ich mich eher da. Zum Beispiel kannst du sehen, ich jetzt als Hausarzt, was nutzt denn meine Hausarzt, was nutzen denn die Kolleginnen so im Schnitt am häufigsten? Und das ist so das Kernprodukt, was eigentlich so aus dieser Idee entstanden ist. Und ich darf noch nicht so viel spoilern, aber da kommt noch ganz, ganz, ganz viel mehr, was wir so im Köcher haben. Stichwort Neugründung, wie du eine Praxis viel, viel schneller und einfacher gründen kannst über unser Portal. Stichwort KI. Aber das ist alles leider noch nicht so spruchreif, dass wir es heute hier schon verkünden können.
Okay, ich bin gespannt. Vielleicht ja dann im September auf dem Festival. Wir werden es sehen. Mich interessiert noch, wann hast du gemerkt, dass Medizin heute ja nicht mehr nur in der Praxis stattfindet, sondern auch auf Social Media? Du hast ja eben schon mal erzählt, die Anfänge da waren. Und wie sind deine Erfahrungen jetzt seitdem sozusagen?
Also das erste Mal habe ich das gemerkt, als wir ein Video aus der Notaufnahme gemacht haben, wo wir gesagt haben, ich habe da in der Klinik gearbeitet und ich hatte so viele Fälle, wo Leute in die Notaufnahme gekommen sind und die hätten nicht kommen müssen. Das Schlimmste war, es wollte sich mal jemand ein Tattoo stechen lassen und hat gesagt, ich würde dir gerne mein EKG schreiben lassen, damit ich mir heute Abend ein Tattoo stechen lassen kann. Und dann haben wir eine Videoreihe dazu gemacht und die haben 10 Millionen Aufrufe gehabt. Und da habe ich gemerkt, boah, krass, was du eigentlich für einen Impact haben kannst mit Aufklärung auf Social Media. Und dadurch, dass es ja eh jeder macht, es hat ja, ich meine, aktuell haben wir es wirklich schwarz auf weiß. Wir haben eine Gesundheitscreatorin, die für Geld einfach medizinische Fehlinformationen verbreitet hat. Also wirklich bewusst einfach sich dafür entschieden hat, Kohle zu bekommen und einfach Quatsch zu erzählen, eine Erkrankung, die es gar nicht gibt. Die wurde hops genommen. Wer es nachgucken will, Marvin Wildhager hat dazu eine Doku gemacht. Und das zeigt einfach, wie sensibel das ist. Und was gibt es denn Wichtigeres für uns als unsere Gesundheit? Ne? Das ist ja das höchste Gut, was wir haben, weil irgendwie Geld, Wirtschaft, was auch immer, wenn wir krank werden und echt ernsthaft krank sind, dann ist es alles total egal. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich da so einen Gegenpol schaffe gegen diese Desinformation und Fehlinformationen auf Social Media. Und wenn du dir überlegst, es werden mehrere Milliarden Euro Umsatz gemacht mit Supplements, also Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch anderen Gesundheitsprodukten, die überhaupt keinen Benefit haben für Menschen da draußen, dann finde ich, braucht das einfach so einen Faktencheck, um einfach mal zu sagen, ey, das ist hier zum Beispiel Schwachsinn, was die Influencer da behaupten.
Ja, finde ich super. Neben Social Media gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, seine Botschaft sozusagen zu verkünden. Ja. Du stehst dieses Jahr auch bei uns auf der Bühne beim Big Bang KI Festival. Was hat dich da sozusagen überzeugt, zu uns zu kommen?
Also erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Also erstmal zum Festival, das ist ja crazy krass, wie groß ihr geworden seid. Ne? Also ich meine, ich glaube 11.000 Gäste plant ihr irgendwie jetzt ein, 350 Speaker und noch mehr und auch richtig hochkarätig besetztes Festival. Also für jeden nochmal auf jeden Fall Werbung hier gemacht.
Super, danke schön.
Jeder, der sich für KI und Digitalisierung interessiert, ich glaube, kommt an eurem Festival nicht vorbei. Und genau das ist der Grund, warum ich auch unbedingt dabei sein möchte, weil ich finde, Gesundheit und KI oder auch grundsätzlich Digitalisierung, da kommen wir nicht mehr drum herum. Es funktioniert nicht mehr ohne unser System, unsere Gesellschaft. Wir werden da nicht drum herum kommen. Und ich möchte einer der Personen werden, die da mitbestimmen dürfen oder die quasi aufklären dürfen, ähnlich wie auf Social Media, zu sagen, hey, so sieht's in der Versorgung auch wirklich aus. Ich sitze jeden Tag in der Praxis und nicht nur quasi so Theorie auf diesen Festivals, wo dann diskutiert wird, ja, man könnte es ja so machen, Politik und Unternehmer unterhalten sich, sondern auch wirklich aus der Versorgung mitdiskutieren und zu sagen, hey Leute, das können wir aber so gar nicht umsetzen oder da brauchen wir es gerade ganz besonders. Und deswegen ist euer Festival natürlich perfekt dafür.
Ja, super. Danke für das Kompliment. Und ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest. Das Festival hatte ja seine Ursprünge aus dem Health-Bereich tatsächlich, aus Essen mit Professor Jochen Werner, der ja auch mit Host bei uns ist. Ja. Und hieß ja zu Beginn auch erstmal Big Bang Health Festival und dann ist das Thema KI so stark reingekommen. Ja. Und wir haben gemerkt, dass es ein grundsätzliches, großes Thema für die gesamte Gesellschaft ist und haben das sozusagen dann ausgeweitet. Aber das Thema Health ist natürlich nach wie vor eins der Basisthemen, die wir auf dem Festival haben. Und da gibt es auch wirklich sehr, sehr spannende und interessante Dinge, die man sich da anschauen kann. Mhm. Ich würde jetzt nochmal zum Thema KI und Medizin gehen. Mhm. Das ist ja total spannend. Viele Menschen verbinden KI ja vor allem mit ChatGPT, weil das so der erste Einstieg war oder ist. Mhm. Und ein bisschen Produktivität im Büro vielleicht. Ja. Dabei wird ja kaum eine Branche so stark verändert wie die Medizin aktuell. Wir hören das sehr viel, weil wir da eine ganz gute Bubble haben, in der wir uns bewegen. Ja. Wo erleben wir denn aktuell den größten Umbruch da? Was sagst du aus deiner Perspektive?
Also vielleicht einfach auch nochmal zu dem Medizinbereich, zum Festival selber, auch aus unternehmerischer Sicht. Ne? Es sitzt einfach so viel Geld in dieser Branche. Das heißt auch an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, das ist zwar ein sehr kontrollierter Markt, aber auch ein Markt, in dem Mengen von Geld stecken, weil wir einfach die Gesundheit als höchstes Gut unserer Gesellschaft ja irgendwie ansehen müssen. Und deswegen gehört das definitiv auf so ein Festival. Und das, die Ursprünge, schön, dass du sagst, dass es daherkommt, aber ich glaube, das braucht jedes KI-Festival oder jeder Kongress muss auch irgendwie die Gesundheit mit abdecken, weil einfach ganz, ganz viel passiert. Und wenn du jetzt schon sagst, ne, wir sprechen jetzt über KI, wie wird die in der Medizin revolutioniert, die KI quasi eine neue Medizin, so Medizin 2.0, dann würde ich sagen, gibt es so drei Bereiche, die für mich am relevantesten sind. Und das sind so verschiedene Wellen gefühlt. So die erste Welle ist irgendwie so diese Diagnostikwelle gewesen, hauptsächlich im Radiologiebereich. Da ist schon ganz, ganz, ganz viel, was so Richtung Fehlerrechnung angeht, was Mustererkennung angeht. Zum Beispiel, wenn du ein Beispiel nennen willst, in der Mammographie mit dem assistierten Mammographie-Screening, wo sehr, sehr viel passiert. Aber wenn du es dir in den USA anguckst, ich glaube, die FDA hat irgendwie 1400 KI-Medizinprodukte zugelassen mittlerweile. Das zeigt dir einfach, wie relevant das Thema ist, KI und Medizin. Und was gerade meines Erachtens am meisten explodiert, ist so dieses, das sehen wir auch so bei Medimeets, dass die Sprache und Dokumentationstools, also Ambient Listening, so dieses Scribing, wo einfach dann auch schon dokumentiert wird, da passiert unglaublich viel. Und ich glaube, da setze ich auch ganz gerne an, weil das ist auch für mich der größte Painpoint so in der Praxis. Diese Dokumentation mit dem Patienten. Und ich glaube, in den USA waren das, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, aber wie in einem Zeitraum von 12, 15 Monaten haben die über 10.000 Stunden Dokumentationszeit eingespart. Und da kommen wir wieder zum Arzt sein. Ich kann dir sagen, auch in der Klinik, wie viel Zeit ich am Tag für Dokumentation jetzt hier in der Praxis, aber auch in der Klinik für Arztbriefe, für Anordnungen und so weiter verbraucht habe. Das brauchen wir nicht mehr. Das können heutzutage schon digitale Lösungen schaffen, KI-Lösungen schaffen, weil die einfach intelligent erkennen, was ist denn eine Diagnose und ich muss nur noch drüber klicken. Und die dritte Welle, und da bin ich so ein bisschen noch etwas vorsichtiger, sind die KI-Agenten, die eben nicht nur quasi Sachen wie jetzt zum Beispiel Sprache und Dokumentation Sachen erkennen und ich ordne es ein, sondern die wirklich auch im Sinne einer KI auch mit Machine Learning kombiniert wirklich gucken und dann wirklich auch antworten und handeln. Also das heißt zum Beispiel Termine übernehmen, Anamnesen aufnehmen, Behandlungsvorschläge machen. Und da gibt's ja auch schon Lösungen, zum Beispiel Hippocratic AI in den USA. Die kannst du dann pro Stunde mieten für deine Praxis oder für dein Krankenhaus. Und da passiert ganz, 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 ganz viel. Da muss man natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein. Und es gibt auch gute digitale Lösungen, da sprechen wir vielleicht ja gleich nochmal drüber. Mhm. Stichwort Diagnostik-Tools und was die schon können. Aber das sind so die drei Wellen. Also Diagnostik, Sprach- und Dokumentation und KI-Agenten.
Ja, vor allem Sprache und Dokumentation, das weiß ich aus unserem Netzwerk hier auch, das sind ja auch Aufgaben, die man auch nicht gerne gemacht hat. Ne? Insofern Total. Ist es so doppelt schön, dass man die Aufgaben, die sowieso genervt haben, sozusagen automatisieren und abgeben kann und sich auf den schöneren Teil des Jobs fokussieren kann.
Ja, 100%. Und da, zum Beispiel, ich kann jetzt heute sagen, ich habe heute 24 Patienten gehabt in meiner Sprechstunde. Ich gucke die immer an. Und dann rede ich mit denen. Und dann fange ich an, in die Tasten zu hauen, um das zu dokumentieren. Und das musst du theoretisch nicht mehr. Heutzutage kannst du zuhören, das wird alles dokumentiert, du ordnest es nur noch zu und das ist ein Sechstel der Arbeit.
Und wo wir schon bei der Praxis sind, was ist denn jetzt schon an KI in der Praxis integriert? Kannst du das erzählen?
Voll. Also theoretisch kannst du ja, also von KI-Telefonassistenz, digitale Anamnese, da sehe ich sehr, sehr viele Stärken. KI-Telefonassistenz funktioniert super, super gut. Mittlerweile auch die Einordnung für Notfälle, da muss man so ein bisschen aufpassen und man muss als Arzt oder Ärztin auch immer die Haftung noch mit berücksichtigen, weil wenn was passiert, haftest du trotzdem, auch wenn der KI-Telefonagent da irgendwie sitzt und das zuordnet. Digitale Anamnese ist im hausärztlichen Bereich auch schon nicht schlecht. Ich finde aber vor allen Dingen für fachärztliche Kolleginnen und Kollegen auch super wichtig, weil natürlich bestimmte Scores, die du für zum Beispiel bestimmte Erkrankungen brauchst, zum Beispiel im lungenfachärztlichen Bereich gibt es Scores, die einordnen, wie schlecht ist es denn gerade mit zum Beispiel der chronischen Bronchitis oder mit dem Asthma. Einordnung von zum Beispiel Risiko für zum Beispiel Cholesterinsenker, also Fettstoffwechselstörungen. Und das hast du sonst in der Praxis alles und das wird vorab schon übernommen. Und das geht alles echt heute schon sehr, sehr gut. Das nutzen wir auch schon teilweise, da haben wir auch schon Unterstützung drin. Dann natürlich in der Sprechstunde alles, was so ambient im Hintergrund ist, ob das jetzt die Dokumentation an sich ist oder nur das Zuhören quasi und das Einordnen, da passiert ganz, ganz viel. Und wenn wir nicht nur die KI reinnehmen, sondern auch das Thema Digitalisierung aufweiten, da macht ja auch Gematik und die Politik sehr, sehr viel. Wir haben die EPA, ne, wir haben die elektronische Patientenakte, was uns einen enormen Mehrwert schafft. Klar, du bist total gläsern, das muss man sagen. Leute können ja aktiv dagegen stimmen. Aber für mich als Arzt ist es ein unglaublicher Mehrwert, weil wenn zum Beispiel jetzt der Kardiologe den Befund fertig macht oder die Kardiologin den Befund fertig geschrieben hat, klickt die auf Hochladen, dann geht das in die EPA und ich kann das direkt in dem Moment machen. Da muss nichts mehr gefaxt werden wie früher, keine E-Mail geschickt werden und da passiert ganz, ganz viel.
Ja, super. Jetzt kommen wir nochmal zum anderen Punkt aus der Praxis bei euch. Und zwar, wir haben das mal jetzt unter der Überschrift subsumiert, aber ChatGPT sagt was anderes.
Ja.
Ich glaube, inzwischen kennt fast jeder Arzt und Ärztin diesen Satz. Ich habe ChatGPT gefragt, vorher war es, ich habe es gegoogelt. Ne? Ja. Wie ist das so, dass einem das häufig begegnet? Und freust du dich darüber, dass die informiert kommen oder ist es eher nervig?
Naja, ich frage dich mal umgekehrt, wie häufig hast du denn schon ChatGPT und Co. was gefragt? Und vor allen Dingen total spannend, welche KI fragst du denn dann?
Ja, also ich frage tatsächlich in medizinischen Themen ChatGPT, weil die Datenbasis da einfach am besten ist aktuell. Und ich habe mir auch so ein paar Arztbesuche gespart, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, so schlimm scheint es nicht zu sein und warte mal ab und ich kann irgendwas umstellen und so weiter. Ja. Also ich würde es jetzt natürlich nicht allen empfehlen. Ich habe auch keine ernsthaften Erkrankungen, das muss man dazu sagen. Aber ich persönlich habe bisher gute Erfahrungen gemacht.
Magst du, also ich weiß nicht, vielleicht geht es zu persönlich, aber magst du einmal vielleicht nur sagen, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was war das? Weil du sagst, wenn du sagst, ein bisschen umstellen oder so. Also magst du vielleicht mal so eine konkrete Frage sagen, dass man mal so nachvollziehen kann, was die Leute halt fragen? Dann kann ich so ein bisschen einordnen.
Ja. Genau, also bei mir war es so, dass ich beispielsweise, ich habe so eine Schilddrüsenunterfunktion und Eisenmangel und so weiter und habe also Medikamente dafür oder dagegen und habe dann noch Omega-3 und noch irgendwas nehmen wollen und habe mir das dann zusammenstellen, wie ich das über den Tag am besten verteile, damit da keine, damit sich da nichts irgendwie gegenseitig behindert und war total happy dann am Ende, dass ich da so einen guten Plan hatte und da jetzt nicht extra nochmal zum Arzt gehen musste.
Ja, genau. Und ich glaube, also ich bin, die Kolleginnen und Kollegen werden mich wahrscheinlich erschlagen, aber ich finde es super gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe das super häufig, dass die Patientinnen und Patienten das in der Praxis schon, dass die irgendwie schon mal gefragt haben. Die sagen dann immer noch, ja, man kann ja googeln und ich weiß 1:1, dass sie natürlich eine AI gefragt haben. Mhm. Und ich meine, das zeigen auch Daten. Ich glaube, Bitkom hat das jetzt veröffentlicht, dass fast 50% irgendwie der Menschen schon mal irgendwie eine KI gefragt haben, ein Chatbot, was Gesundheitsfragen angeht. Und das sehe ich auch in der Praxis. Und der erste Vorteil, den ich da sehe, du kannst die KI ja immer alles fragen, zu jeder Uhrzeit. Und die meisten Fragen treten ja dann nicht während der Sprechzeit auf, wo du mal schnell einen Arzt erreichen kannst oder eine Ärztin, sondern irgendwie fällt dir das ein, irgendwie abends, dann hast du doch mal Sorgen. Und da sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Mehrwert. Du kannst einfach schon mal dich so ein bisschen vorbereiten und irgendwie dir schon mal so ein Feedback holen. Das aber immer mit Abstrichen, ne? Weil gerade die so, die nicht medizinisch versierten KIs, also diese generativen allgemeinen AIs, die du so hast, von ChatGPT, Claude, Gemini und Co., da ist es egal, wen du fragst, Copilot, auch wenn du sagst, zum Beispiel ChatGPT hat da die besten Datenlage, auch mit ChatGPT Health und so, muss man trotzdem sagen, ChatGPT will dir immer eine Antwort liefern. Und vielleicht gehen wir gleich nochmal auf die Punkte ein, warum es auch nicht so gut ist. Ich will es nur mit Abstrichen sagen.
Wo die Grenzen sind, ne? Das hätte mich jetzt auch interessiert, was aus deiner Perspektive die Grenzen dann da sind.
Genau, das vielleicht gleich nochmal. Ich will damit nur sagen, mit Abstrichen nutzen die Patienten das schon. Ich finde es super gut mit Abstrichen. Und wir kommen nicht drum herum. Wir kommen nicht um die KI in der Praxis drum herum. Das heißt, Menschen informieren sich eh. Also selbst wenn ich es nicht toll finde, ich verliere ja das Vertrauen zu meinen Patientinnen und Patienten, wenn ich das nicht ernst nehme oder wenn ich sage, ja, dann bleiben sie doch bei ChatGPT. Wenn du dann mitgekommen wirst und ich sage zu dir, ja, dann lass doch ChatGPT die Medikamente aufschreiben, dann verlierst du ja das Vertrauen in die Patientinnen und Patienten. Und ja, ich werde häufiger gechallenged, aber das führt ja dazu, dass ganz, ganz häufig, wo ich gesagt hätte, war scheiße, da hätte ich das anders gemacht, aber das, was die KI vorschlägt, macht eigentlich noch viel mehr Sinn. Und wer bin ich denn, dass ich dann sage, nee, meine ärztliche Meinung steht aber über der Studienlage. Und du kannst als Arzt oder Ärztin ja nicht immer alles wissen. Und eine KI kann halt dir von jetzt auf gleich 1000 Paper innerhalb von 10 Sekunden auswerten. Ja? Was ich halt spannend finde, was den Punkt angeht, dass die KI besser ist alleine als mit ärztlicher Kombination.
Das ist spannend, das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Genau, es gab mal, ich weiß gar nicht, die Studie ist auch, glaube ich, schon wieder ein Jahr alt. Mag sein, dass das vielleicht mittlerweile besser geworden ist, aber da hat man getestet, KI alleine, quasi nur Patient, Arzt und KI und nur der Arzt. Und tatsächlich, das Ergebnis mit der Arzt-KI-Lösung war deutlich schlechter als nur die KI-Befragung. Weil der Arzt es dann nochmal falsch eingeordnet hat, die Ärztin. Und genau, das fand ich noch spannend, dass diese Kombination gar nicht so sicher ist.
Ja, interessant. Hat als Innenkombi nicht so gut funktioniert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja.
Und wenn wir mal ein Gedankenexperiment machen und die Arztpraxis 2031 uns vorstellen, eine kleine Zeitreise, wir treffen uns wieder auf dem Big Bang KI Festival. Ich komme als Patientin mit Rückenschmerzen in deine Praxis. Wie läuft mein Arztbesuch dann ab? Also sehe ich dich überhaupt oder ist dann komplett KI-generierter Arzt oder ein Roboter womöglich, der alles macht?
Also ich glaube erstmal, dass wenn wir uns die Praxis 2031 vorstellen, dass es ganz auf die Fachrichtung ankommt, was bis dahin passiert. Brauchst du einen Radiologen noch zu sehen? Auf gar keinen Fall. Abrechnungstechnisch vielleicht noch, weil du einen Privatpatienten vielleicht noch abrechnen kannst, wenn du ihn siehst. Aber du musst, glaube ich, den Arzt in bestimmten Fachrichtungen einfach nicht mehr sehen. Was du auf gar keinen Fall mehr haben musst in einer Arztpraxis 2031, wenn du Rückenschmerzen hast, du musst, wenn wir jetzt Rückenschmerzen uns vorstellen, du wirst dich nicht mehr irgendwo lange am Telefon in eine Warteschleife hängen müssen. Du wirst nicht mehr in der Warteschlange am Ende der Anmeldung stehen. Du musst dich nicht nochmal irgendwo die Karte einlesen und musst sagen, hier, ich bin das erste Mal im Quartal da, das wird weg sein. Das Wartezimmer wird viel, viel kleiner werden. Es wird wahrscheinlich da auch viel mehr Service geben. Du wirst wahrscheinlich als Patientin schon viel besser noch informiert sein, was genau zu tun ist. Dann kommst du zu mir rein, völlig vorinformiert und ich habe auf meinem PC schon alles zu dir. Ich weiß, was du für Probleme hast, wie lange du die hast und so weiter. Das weiß ich alles schon. Und was ich da mit dir machen würde, ich würde vielleicht ein paar Techniken anwenden und gucken, vielleicht bist du auch so ein bisschen, man sagt ja so schön, blockiert. Das ist evidenzbasiert überhaupt gar nicht so sinnvoll. Trotzdem hilft es dem Patienten noch. Warum? Körperkontakt, was es auch immer ist. Nerven, Veränderungen. Aber da haben wir natürlich dann trotzdem noch, da braucht man dann den Arzt auch oder die Ärztin in Person. Und alles andere läuft dann aber schon. Dein Rezept wird rausgehen, wenn du eine Überweisung zum Orthopäden oder zur Orthopädin brauchst. Auch das wird schon digital rausgehen. Und quasi alles, was du zu tun hast, Richtung Medizin, Richtung Plan, Richtung Übungen, das wirst du alles schon auf dem Handy haben.
Das heißt, ich werde aber trotzdem noch dich beziehungsweise einen menschlichen Arzt sehen.
Ja, also wir müssen ja sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das kannst du mal aus deiner Erfahrung sagen, aber beispielsweise auch Psychotherapie. Klar gibt es die auch digital oder es gibt ja auch gute Bots, die das wirklich gut nachahmen. Aber ich finde, einen Menschen in Persona vor mir zu sitzen zu haben, wenn es um meine psychischen Belange geht, ich finde, das hat irgendwie was anderes und ich finde, das kann eine KI auch nicht ersetzen. Oder beispielsweise bestimmte Techniken, Infusionen oder sowas. Du sagst ja Eisenmangel. Wenn du einen richtig starken Eisenmangel hast, braucht man auch manchmal mal eine Eiseninfusion. Wie soll eine KI dir eine Eiseninfusion legen? Ne? Also da ist, glaube ich, das ist sehr weit in die Zukunft gedacht, dass das schon funktioniert. Und ich sehe die KI hier und auch die Digitalisierung eher als Unterstützung, dass einfach unser Gesundheitssystem besser wird, günstiger wird im besten Fall. Aber nicht als einen Ersatz für Ärztinnen und Ärzte.
Also kann KI jetzt nicht der bessere Arzt werden?
Nein. Die Diagnosen sind vielleicht, vor allen Dingen, wenn die Systeme noch besser sind. Ich habe letztens das System von Amboss gesehen, die AI, die ja jetzt auch als Medizinprodukt zugelassen wird irgendwann mal, Lisa. Was die kann, ist schon echt Bombe. Und wir sind jetzt. Und wenn ich sehe, wie schnell das Wachstum ist, ja exponentiell der Wissenszuwachs durch die KI. Gestern gab es die Nachricht, dass eine KI sich unwissentlich, beziehungsweise ohne, dass es beauftragt wurde, eingehackt hat in eine andere Firma und das Sicherheitssystem geknackt hat. Ne? Also ist auch gefährlich, aber der Wissenszuwachs ist enorm. Und deswegen glaube ich, zum Beispiel in der Radiologie, es wird deutlich einfacher, richtig gute Diagnosen zu stellen, präventiv auch, ne, Richtung Präventionsmedizin, viel mehr da zu machen und Menschen vielleicht auch viel früher zu erkennen. Aber ersetzen werden wir nicht. Ersetzt werden wir nicht.
Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die KI alles kann, gerade im medizinischen Bereich. Was kann sie denn nicht? Also gerade beim Thema Empathie, da haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach dazu gesprochen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ich finde, KI ist gar nicht so das beste Beispiel, weil letztendlich kann eine KI auch Empathie vorspielen, ohne dass du merkst, dass es nicht empathisch ist. Und das finde ich gerade spannend, wenn Menschen einfach mal jemanden brauchen zum Reden und haben niemanden. Und es geht einfach mal so um Sorgen mitteilen, wenn es jetzt nicht ein Notfall ist, oder einfach quasi in eine Unterhaltung zu kommen. Ich habe die und die Probleme, gerade bei psychischen Geschichten, glaube ich, kann diese vorgespielte Empathie schon viel bewirken. Es ist aber immer nur eine vorgespielte Empathie. Ist die vielleicht im Zweifel besser als ein Arzt, der nur 3 Minuten Zeit hat und gar nicht empathisch ist und der Orthopäde sagt, die Orthopädin, Sie haben 3 Probleme, 1 können Sie mir nennen, Sie haben 5 Minuten. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das auch helfen kann. Aber man muss sich immer bewusst sein, es ist trotzdem eine Maschine und die arbeitet mit dem, was wir zur Verfügung stellen als Menschen. Und die differenziert noch nicht, was ich zum Beispiel mache in der Praxis, Patient hat jetzt die Gedanken, du hast jetzt zum Beispiel, mein Eisenmangel ist gerade das Problem, du fixierst dich darauf, stellst der KI auch nur die Fragen zu deinem Eisenmangel und lässt die anderen Erkrankungen komplett weg, dann bin ich aber so, dass ich sage, Moment mal. Aber du hast doch auch noch ganz andere Erkrankungen. Warum muss es denn jetzt der Eisenmangel sein? Und sowas kann die KI heutzutage einfach noch nicht ersetzen. Und da liegt eben auch die große Gefahr, dass man in eine falsche Richtung läuft.
Ja, genau das wollte ich nochmal wissen, was du als Gefahr siehst, wohin die KI in der Medizin auch, also wo das auch gefährlich werden kann. Ne? Klar, wenn man selber zu Hause irgendwie sich falsch diagnostiziert und was Schwerwiegendes hat und zu spät dann reagiert, ist blöd. Aber aus dem System heraus gedacht, was glaubst du?
Also wie gesagt, dass es einfach von Anfang an in eine völlig falsche Richtung geht, weil man, die KI arbeitet ja immer nur mit unserem Input. Ja. Das ist der erste Punkt. Diese vorgespielte Empathie kann auch dazu führen, dass wir uns völlig abkapseln. Also dass Menschen, die eh schon zum Beispiel Angst vor sozialen Kontakten haben, dass die das gar nicht mehr nutzen und irgendwann da immer weiter reinrutschen. Dann ist ein großes Problem die Verantwortung, die rechtliche Haftung. Ne? Also wer haftet denn, wenn dann da was schief läuft? Wenn die KI sich irrt, dann steht dafür keiner gerade. Und auch gerade so dieses körperliche Berührungen, körperliche Untersuchungen, der Händedruck, dieses Gefühl, da ist jemand in Persona für mich da, auch im Krankenhaus, dieses Dasein am Krankenbett, das kann eine KI nicht ersetzen. Auch diese Vertrauensbeziehung, zum Beispiel jetzt bei mir in der Hausarztpraxis, ich kenne die Patientinnen und Patienten teilweise seit zig Jahren, auch das wird so ein Computerprogramm zumindest in naher Zukunft nicht ersetzen können.
Ja, ein anderes Thema im Medizinbereich ist ja aktuell Prävention statt sozusagen Nachsorge oder Reparatur. Mhm. Unser System ist aktuell darauf ausgelegt, dass man Krankheiten behandelt. Mhm. Warum ist das Thema Prävention bei uns immer noch nicht so im Vordergrund?
Da könnte ich dir jetzt ganz, ganz viele Gründe für nennen. Ich glaube einfach mal, wenn du dir die Zahlen anguckst, wir haben in unserem Gesundheitssystem, glaube ich, über 500 Milliarden an Gesundheitsausgaben. Und davon fließen irgendwie niedriger, einstelliger Prozentbereich in präventive Maßnahmen. Also es sind so, ich glaube, 5% oder sowas oder sogar noch weniger. Und das ist so, bestes Beispiel ist Diabetes. Wenn du dir den Diabetes anguckst, es wird alles investiert in die Behandlung des Diabetes, aber nicht in die Verhinderung. So, wenn du überlegst, wir können ja heutzutage schon Insulinresistenz und einen Prädiabetes diagnostizieren. Und es gibt super gute Daten mit Medikamenten, mit Programmen, Präventivmaßnahmen, Sportprogrammen und so weiter, dass die Patienten in aller Regel nicht in einen Diabetes rutschen in den nächsten 5 Jahren. Beispielsweise GLP-1, Abnehmspritze. Ja, ist ein Diabetes-Medikament, daher kommt es ja eigentlich. Wenn die Menschen mit Prädiabetes das bekommen, kriegen die keinen Diabetes in dieser Gruppe. In dieser Studie haben die Leute keinen Diabetes bekommen. Ohne Spritze haben den aber bekommen. Und das Problem einfach praktisch gesehen von präventiven Maßnahmen ist so dieses Präventionsparadox. Der Bevölkerung nützt das total, aber nicht jedem Einzelnen an sich. Und deswegen wird es nicht umgesetzt.
Das ist traurig eigentlich. Also
total.
Weil es günstiger wäre, unterm Strich. Ne? Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass bei meiner Tochter Zöliakie festgestellt worden ist, zufällig. Und das hätte ja eine schwerwiegende Krankheit zur Folge gehabt, wenn man das jetzt nicht zufällig bei so einer Standardgeschichte durch einen guten Arzt rausgefunden hätte. Und ich habe das nochmal recherchiert und das gibt einen enormen Schaden, auch also abgesehen von dem menschlichen Schaden, den man da hat.
Total. Natürlich,
aber auch einen finanziellen Schaden, weil man das einfach nicht rechtzeitig prüft. Also ja, da gibt es noch ein bisschen was nach oben, wo man sich hin entwickeln kann.
Ja, und auch die Erkrankungen, die du hast, ne? Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, Krebserkrankungen. Manche Sachen kannst du nicht verhindern, aber durch zum Beispiel Präventivmaßnahmen, und da geht es ja nicht nur zum Beispiel, dass man die Eiseninfusion macht, wie du es jetzt gesagt hast, oder dass man die Abnehmspritze vollbekommt, da geht es ja auch um Maßnahmen, dass in Kindergärten schon angefangen wird, was ist denn gesunde Ernährung? Was brauchen wir denn in den Schulen? Dass Programme, Sportprogramme, Bewegungsprogramme direkt etabliert werden, dass Sport völlig zu unserer Gesellschaft gehört, dass wir eine Zuckersteuer haben. Das sind ja so große Dinge, die wir eigentlich super einsetzen können, die nicht viel Geld kosten.
Ja,
wir kriegen es nicht hin.
Vielleicht, es wird ja gerade stark an Reformen gearbeitet. Ich bin noch optimistisch. Vielleicht kommt das noch. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz zu MediMeets kommen.
Ja.
Eure Plattform, die ihr gegründet habt, um Ärztinnen und Ärzten Orientierung zu geben. Was sind denn so konkrete Fälle, wann die Seite oder wann das Instrument genutzt werden kann?
Wir haben es ja schon am Anfang so ein bisschen besprochen. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Praxisverwaltungssoftware hast, die quasi dein Herzstück der Praxis ist, der überwiegende Teil der Ärzte und Ärzte ist unzufrieden mit ihrem PVS und wollen eigentlich wechseln, aber wechseln nicht. Und warum wechselt man nicht? Kannst du aus der eigenen Praxis auch sagen. Du bist in der Praxis selber, hast den ganzen Tag mit deinem Patienten und Patienten zu tun, da musst du dich noch um die Abrechnung kümmern, da musst du noch irgendwie das Personal noch mal irgendwie was und dann sollst du dich noch mit Tools auseinandersetzen, die deine Praxis im besten Falle unterstützen. Ja, und das ist nur das Praxisverwaltungssoftware-System. Wenn du jetzt aber weiterschaust, wir haben ja andere Tools, wir haben ja diese perfekte Praxis 2031 beschrieben. Und davon gibt es ganz viele Tools, die jetzt schon umsetzbar sind. Wir haben aber das häufigste Problem, Stichwort Schnittstellen, dass es nicht funktioniert, also Interoperabilität. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du hast ein gutes Terminbuchungssystem. Ich glaube, das Größte ist allen bewusst, ich brauche jetzt keinen Namen droppen. So, das hast du. Dann hast du einen Telefonassistenten und hast dein PVS. Was dann aber passieren kann, ist, dass dein Telefonassistent nicht mit deinem Terminbuchungssystem funktioniert und nicht in dein PVS integrierbar ist. Das heißt, die Arbeit bleibt dann trotzdem da, dass du die Telefontermine einordnen musst in deinen Terminkalender und das dann wieder in dein PVS. Und genau da setzen wir an, dass wir halt schauen wollen, in diesem Dschungel an digitalen Lösungen, den du hast, der so groß geworden ist, jede Woche kommt ein neues Tool auf den Markt, dass du einordnen kannst und sehen kannst, ich nehme den KI-Telefonassistenten von der Firma, der funktioniert mit meiner Praxisverwaltungssoftware, der funktioniert mit meinem Terminkalender. Das heißt, ich kann den nutzen und dann hast du noch die Einfachheit, dass du den Anbieter direkt kontaktieren kannst. Das heißt, du schreibst über unsere Website, kontaktierst den und kriegst dann im besten Fall in 24 Stunden bis 48 Stunden eine Nachricht. Die kontaktieren dich direkt. Das heißt, du musst nicht dich durch Webseiten klicken. Du brauchst keinen Berater, den du für teures Geld bezahlst. Und das ist so der Hintergedanke hinter unserem Unternehmen, wie du es nutzen kannst.
Ja, super. Wie viele Ärzte nutzen das schon oder Praxen?
Wie viel wir auf der Praxis haben, aktuelle Daten habe ich gar nicht. Also wir hatten 100 Ärzte jetzt auf der Plattform, das ist aber auch schon wieder 3 Wochen her. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange auf dem Markt. Wir haben ja kurz vor der DEMEA haben wir gelauncht, weil die Prozesse und der Research einfach so immens groß waren im Vorhinein und diese Plattform so quasi zu bauen, dass sie alle quasi Schnittstellen abbilden kann. Und was natürlich unsere Arbeit gerade ist, ist viel eben mit Verbänden, KV und so weiter ins Gespräch zu gehen, um eben noch mehr Ärztinnen und Ärzte zu erreichen. Weil die Krux daran ist ja, nur weil ich als Arzt jetzt persönlich wechselwillig bin, ich mach's ja noch nicht, sondern wir müssen so ein bisschen aktivieren.
Ja, mit den relevanten Institutionen sprechen und
total.
Multiplikatoren, richtig, ja.
Die Multiplikatoren brauchst du. Und was halt auch ist, gerade jetzt mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz, du hast ja auch in der Praxis ganz häufig das Gefühl, bei mir wird was genommen. Also ich werde ja sogar noch Kürzungen erhalten und ich weiß noch gar nicht was. Und dann soll ich noch im Monat 150 Euro für ein anderes Tool ausgeben. Mhm. Und das ist ja total Quatsch, weil das Tool für 150 Euro unterstützt dich ja massiv in deiner Arbeit und spart dir Zeit und damit lohnt es sich auch wieder finanziell. Ja. Aber dahin, das sind so unsere, sagen wir mal, unsere Painpoints, woran wir gerade natürlich arbeiten.
Ja, also sehr spannend. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das hört sich nach einem tollen Geschäftsmodell an. Ich bin mir sicher, das hat noch ein bisschen Zeit, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich würde gerne einmal kurz zum Thema Gesundheit, Mythen und persönliche Routinen kommen. Das ist ja immer spannend. Da hat ja jeder so seine eigene Welt fast dahinter. Ja. Ne? Welcher Gesundheitsmythos hält sich denn bis heute besonders hartnäckig?
Boah, da können wir jetzt eine Stunde Podcast so aufnehmen. Es gibt so viele. Ja. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind die 10.000 Schritte am Tag.
Ja, das habe ich gerade gecheckt bei mir.
Ja, es ist irgendeine Werbemaßnahme. Ich glaube, in Japan, Südkorea, ich weiß gar nicht mehr was.
Ja, ich habe das auch schon gesehen, ja.
Genau, ist es mal entstanden. Und de facto ist die Datenlage eigentlich so bei 6.000 bis 7.000 Schritten, 7.000 bis 8.000 Schritten, je nach Studie, reichen also aus. Also 7.000 Schritte reichen total aus. Ich glaube, das beste Beispiel ist so Brian Johnson, der quasi alles macht, um sich durchzu optimieren. Und das ist für
jetzt
mich
ist
so.
Jetzt ist er ja leider erkrankt, ne?
Ja, genau. Und das ist halt auch wieder so die Krux daran, wo ich mir denke, ey, du gibst so viel Geld aus. Und das ist für mich der zweite Gesundheitsmythos, dass man das Gefühl hat durch Social Media, dass ein Supplement, eine Pille, alles lösen kann. Und für mich gibt's immer so die 4 Säulen der Gesundheit. Das ist so Schlaf, Ernährung, Bewegung und soziale Kontakte beziehungsweise Stressmanagement. Und wenn diese 4 Sachen bei dir nicht funktionieren, dann brauchst du nicht zwingend das auf das Omega-3 noch einen Schnuff nach oben zu regulieren oder musst nicht über Magnesium noch sprechen, sondern wenn du nur 5 Stunden schläfst, dann du brauchst deine 7 bis 8 Stunden Schlaf. Da ist der Körper am optimalsten versorgt. Bewegung, wenn du dich so gar nicht bewegst, ne, die WHO, diese 350 Minuten, irgendwie 150 Minuten runtergebrochen, 300 Minuten, 150 Minuten runtergebrochen, 75 Minuten Krafttraining, das setzen doch die meisten Menschen gar nicht um. Aber hauen sich den nächsten Eiweißshake rein und. Und ich finde, die Kombination aus beiden macht total Sinn. Aber ja, Da ist, glaube ich, sehr, sehr viele Mythen sind da drin. Und das dritte sind diese CGM-Messer, diese Glucose-Tracking-Geschichten, die jetzt irgendwie eine Zeit lang richtig im Hype waren, wo sich die Leute alle Glucose-Messungen gemacht haben und dann gesagt haben, boah, mein Zucker geht ja auf 140, ich habe einen Diabetes oder Prädiabetes. Nein, es ist völlig normal, dass der Zucker nach oben geht. Insulin reguliert halt gegen, also diese Glucose-Peaks oder Spikes. Mhm. Das ist für mich auch ein Riesen-Fail.
Und was ist bei dir persönlich, also was machst du persönlich in Richtung, weiß nicht, Longevity ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort in dem Zusammenhang.
Um gesund zu leben, naja, das kannst du schon, Longevity. Also ich versuche, Schlaf klappt bei mir auch null, weil ich aber zu viel zu tun habe. Ja. Das müsste ich verbessern. Aber alles drumherum, ich versuche mich möglichst ausgewogen und eben ballerstoffreich zu ernähren. Das heißt, ich gucke immer, dass ich auf genügend Vollkornprodukte komme. Im Zweifel habe ich Fertiggerichte, die eben ohne Zusatzstoffe sind, die sehr auf ballerstoffreiche Lebensmittel achten und dass ich auf genug Proteine komme. Ich schaue, dass ich täglich auf meine Schritte komme, das auch. Also das mache ich schon. Ich mache sehr, sehr viel Sport auch. Und da ist eher die Krux, dass ich sogar zu viel mache. Also ich mache zu viel Belastung in den Einheiten. Das ist das Ding.
Ach so.
Also manchmal sollte man auch einfach mal vielleicht mal wirklich so, wenn man läuft, wirklich nochmal einen Gang runterschalten und lieber ein bisschen länger laufen oder lieber mal langsamer auf dem Fahrrad sein. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol, ich rauche nicht. Das sind, glaube ich, so die besten Game Changer. Und jetzt willst du natürlich auch Supplements wissen. Genau, also ich nehme schon zum Training ein Whey-Protein, um eben da auf meine 1,6 bis 2,0 Gramm Protein zu bekommen, gerade beim Krafttraining, aber auch beim Ausdauertraining. Ich vertrage kein Kreatin, sonst für die Sportler finde ich, ist es auch echt gut, gerade für Leute, die viel performen und da schon am Anschlag sind, kann das unterstützen. Omega-3 nehme ich ein, weil ich mich nicht so fischhaltig ernähre und auch nicht so viele Öle und Nüsse nutze. Dann ab und zu auch nochmal Magnesium zur Nacht, so um den Schlaf so ein bisschen versuchen zu pushen. Die Evidenzlage ist aber relativ gering dafür. Mhm. Und Vitamin D, Entschuldigung, ja. Nicht vergessen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema Alkohol. Da hast du gesagt, hast du noch nie Alkohol getrunken oder hast du es bewusst?
Doch, ich habe früher leistungsmäßig Handball gespielt und dann kam man irgendwie so in diese Männermannschaften rein und da war es Usus auf Mannschaftsfahrten und auch so während des Studiums. Also ich habe schon früher auch schon viel, also schon auch gut getrunken, so dieses klassische Jugend trinken.
Aber jetzt dann komplett aus gesundheitlichen Gründen dann?
Ja, weil man einfach, ich meine, das kennen wir doch alle. Mal so ein Glas Wein oder zwei, drei Gläser Wein bei einem netten Abend, das ist ganz schön. Am nächsten Tag fühlst du dich aber irgendwie nicht so richtig fit. Und selbst wenn du keinen Kater hast, aber irgendwie bist du nicht so ganz so fit. Und irgendwann habe ich jetzt so die Entscheidung getroffen, eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr, dass ich gesagt habe, boah, auch die zwei, drei Gläser Wein, die brauche ich jetzt nicht. Und trink mir dann lieber irgendwie eine Mischlimonade, Hauslimonade oder sowas, was dann auch mal ganz spannend ist. Wie machst du das denn? Trinkst du Alkohol?
Ja, ich hatte auch das Thema mit dem Alkohol, wegen den Kalorien hauptsächlich, und habe das quasi mit der KI gelöst. Mhm. Und die sagt natürlich auch erstmal nicht trinken, verzichten. Und am Ende haben wir aber uns darauf geeinigt, dass ein Glas trockener Weißwein oder ein Wodka-Soda am kalorienärmsten ist, wenn man schon trinkt. Dass
man das trinken kann. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch okay, es ist alles in Maßen. Ne? Wenn dir die Durchoptimierung so viel Pain macht, dass du schon wieder so viel Stress hast und sagst, boah, ich habe den ganzen Tag, habe ich meinen Blister an Supplements nur noch und jetzt habe ich die eine Sache vergessen, oder du fühlst dich total schlecht, weil du mal ein Glas Wein getrunken hast, dann geht es in die völlig falsche Richtung.
Ja.
Und was nützt dir hinten raus, dass du ein Jahr vielleicht gesünder weiterlebst, wenn du das Leben gar nicht genießen konntest?
Das sehe ich genauso. Ich habe noch immer so gegen Ende die Fragen zu den persönlichen KI-Tools und den Nutzungsarten. Mhm. Was nutzt du denn? Wir haben jetzt viel über ChatGPT gesprochen. Ist es das Tool, was du am häufigsten auch nutzt?
Nee, tatsächlich. Aktuell nutze ich am meisten Claude und ich nutze Claude, um mir diese ganzen Sachen wegzuarbeiten. Mit Cowork zum Beispiel arbeite ich ganz, ganz viel. Mittlerweile habe ich auch ein paar Agenten laufen, die mir so ein bisschen Research machen, zum Beispiel auch für Social Media. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Was ich viel mache, ist PowerPoint bauen, oder Daten zusammenfassen. Die Paper zum Beispiel, die ich schon gelesen habe, die packe ich einfach nochmal rein und sage, hey, mach mir bitte nochmal die Stichpunkte daraus, dass ich die auf eine PowerPoint packe. Mittlerweile baue ich mir aber auch ganze PowerPoint über Claude. Für Bildgeneration nutze ich tatsächlich ChatGPT. Ich finde, das macht es am besten. Das ist so Claude Design, finde ich auch nicht schlecht für Webseitenbau und so. Wenn du dein einheitliches Branding schon hast und so eine Idee, kannst du da sehr, sehr, sehr viel machen. Gemini ist für mich irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil es alles irgendwie kann, ist so eine Mischung aus allem. Und Copilot hat mich irgendwie noch nie so richtig überzeugt. Mhm. Und im medizinischen Bereich, Open Evidence ist, glaube ich, ganz, ganz mit vorn dabei. Ich nutze aber auch viel über Amboss, Lisa als KI, trotzdem nach wie vor. Das sind so eigentlich die Tools, die ich gerade nutze.
Mhm, ja, spannend. Und gibt es einen Hack oder einen Trick oder einen Prompt, den du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest oder empfehlen möchtest?
Boah, ich finde, Prompten ist immer so eine Sache, weil mittlerweile so dieses, das hat sich ja auch häufiger schon gezeigt, wenn du sagst, tue so, als ob du, weiß ich nicht, was wärst. Ja. Das ist ja so veraltet, weil wenn du der KI einfach nur sagst, hey, ich brauche das so und so, ich brauche das gut umgesetzt und bitte, dass du da nochmal wirklich konkret nachforscht und Deep Research und sowas, das sind so Sachen, das finde ich gut. Wenn du promptest, finde ich zum Beispiel wichtig, wenn du medizinische Informationen über eine AI wie Claude, ChatGPT und Co. nutzt, kannst du es eingrenzen, wenn du sagst, bitte nutze wirklich nur Leitlinien, medizinische Leitlinien, hochrangig publizierte Studien und Meta-Analysen und schließe eben Quellen wie irgendwie Webseiten, Experteninformationen aus. Das ist als Prompt ganz gut, also für Patientinnen und Patienten, wenn die schon sowas machen, sowas immer mit reinpacken, weil dann kriegst du nicht Wikipedia und Co. als Artikel mit da reingebaut. Wenn jemand Social Media macht, da kann man sehr, sehr viel machen über Cowork. Wenn du dir das aufbaust und baust dir dann halt einen Agenten, da kannst du sehr, sehr schön prompten und kannst dir den Agenten Stückchen für Stückchen per Anleitung zubauen. Und da musst du nicht mal irgendeinen Prompt haben, sondern mittlerweile Claude und Co. geben dir das vor. Deswegen, da würde ich auch keinen speziellen Prompt nennen. Ich würde eher ermutigen, nutzt das, weil es eine enorme Zeitersparnis ist. Ich habe jetzt im ersten Halbjahr 42 Veranstaltungen gemacht, zusätzlich zu der Praxis. Und es ging nur über AI. Sonst hätte ich das Level gar nicht geschafft.
Ja, spannend. Wir sprechen ja über diese Themen und viele andere zum Thema KI, auch auf dem Festival, wo du dabei bist. Ja. Und auf welchen Speaker beim Big Bang KI Festival freust du dich persönlich denn besonders?
Ich muss ja jetzt sagen, Jonas Köller, weil ich mit Jones auf der Bühne stehe und wir über Blutwerte sprechen. Ich freue mich aber auch irgendwie auf unser gemeinsames Panel, was wir dann auch haben zum Thema Telemedizin. Und da bin ich total gespannt, zum Beispiel auch auf Jan Berger, weil für mich das auch so ein Typ ist, der da auch eigentlich ganz, ganz geil immer mal einen guten Input hat. Und ansonsten, boah, welchen von euren hochrangigen Speakern freue ich mich sonst am meisten? Das ist ganz schwierig zu sagen. Auf wen freust du dich denn am meisten?
Ich freue mich auf das ganze Programm.
Nein, komm, du musst jetzt einen sagen.
Ja, ich
eine
daran, genau, und arbeite an dem Programm. Nee, das macht wirklich total Spaß. Und mich freut das, dass unsere ganzen Teilnehmer, ob das jetzt die Speaker sind oder die Besucher vor Ort, die ja jetzt schon ihre Tickets fleißig buchen, super interessiert sind und sich darauf freuen, sich mal so 2 Tage am Stück mit dem Thema KI zu beschäftigen und verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und was wir letztes Jahr auch rückgemeldet bekommen haben, war tatsächlich, dass wir haben ja sehr, sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen und C-Level-Management auf dem Festival, dass die total, also mehr oder weniger zufällig, jedenfalls nicht initiiert, auf der Health-Bühne dann doch gelandet sind, weil die Themen natürlich jeden was angehen. Das ist ja so beim Thema Health. Das jeder hat einen Körper so und dann dementsprechend sind die Themen auch alle so, dass die einen ansprechen und das haben sehr, sehr viele als großen Mehrwert empfunden. Und
deshalb Voll.
Ich finde, dass das Programm da auch so gut gestaltet
ist. Ich finde halt auch gut, dass wir Politik auch mit an Bord haben, ne? Dass wir Verbraucherschutz mit an Bord haben. Auch solche Themen sind, glaube ich, super, super wichtig, damit wir nicht einfach losschießen wie im Wilden Westen, was KI-Themen angeht. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen. Ich glaube, dass Europa, es hemmt natürlich unglaublich die Entwicklung von KI, weil wir so viele Auflagen haben und USA und China ballern einfach raus. aber trotzdem finde ich, hat das immer auch noch eine gewisse Sicherheit. Ne? Ich meine, mit Claude bist du ja auch einfach in den USA, also was die alles von mir wissen, schwierig. Zum Glück habe ich da nichts. Was ich noch cool finde, auch so Sachen, Leute wie Richard David Precht zum Beispiel, ich finde den als Person super, super spannend. Ich finde den Podcast super, super spannend. Mhm. Und den finde ich, glaube ich, auch noch ganz cool. Ich überlege gerade, ich muss mal auf eure Website gucken, wen ich noch so, weil ich habe das mir das letzte Mal angeguckt und dachte so, boah, das ist echt krass, wen ihr alles da habt.
Ja, das ist so.
Markus Söder finde ich auch spannend. Söder, da bin ich auch sehr gespannt.
Bayern ist ja sehr weit, was das Thema KI-Förderung und Startups und so angeht. Das muss man denen schon lassen, ne? Dass die da wirklich ihre Hausaufgaben schon, ich glaube, im Bundesländervergleich mit am besten gemacht haben.
Ja, das finde ich cool. Und vor allen Dingen finde ich auch cool, viele junge Unternehmerinnen, die ihr da habt. Hans-Joachim Watzke finde ich auch spannend. Und wenn ich sehr, sehr cool finde, wenn ich sehr, sehr schätze, vielleicht das nochmal hervorzuheben, ist Judith Gerlach, die auch gerade in Richtung Prävention in Bayern echt viel umsetzt und die wir eigentlich für unser Event, für unser Präventionsevent, wir machen ja einmal im Jahr, also wenn ihr nächstes Jahr auch als Big Bang mitwirken wollt, machen wir ein großes Präventionsevent, wo wir eben so aus unserer Sicht die führenden Köpfe der Präventionsbranche ohne eben Schwurblerei kaufen zu wollen haben. Und das Judith Gerlach, die ist da auch Vorreiterin mit.
Ja, danke dir, Sebastian. Das war
ein super
spannendes und interessantes Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Big Bang Podcast und teilt die Episode gerne in eurem Netzwerk. Und wenn ihr Sebastian live erleben möchtet, dann kommt unbedingt zum Big Bang KI Festival am 16. und 17. September in Berlin. Dort erwarten euch über 350 Speaker aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Technologie, allen Bereichen, die uns so interessieren aktuell und mit genau den Diskussionen, die unsere Zukunft prägen werden. Und wie immer gilt, ich verlose jede Woche noch ein Ticket an meine LinkedIn-Community. Schreibt mir einfach auf LinkedIn, warum ihr unbedingt beim Big Bang KI Festival dabei sein möchtet. Ich freue mich darauf, euch in Berlin zu sehen. Bis zur nächsten Folge des Big Bang KI Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.